Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist nach unserer langen Sommerpause. Es geht super inspiriert weiter hier beim Agile Growth Podcast. Kai und ich haben im Auto auf der Rückreise von Italien ganz lange über Teamentwicklung im agilen Raum diskutiert und philosophiert. In dieser Folge diskutieren wir, ist agile Teamentwicklung anders als klassische Teamentwicklung? Warum sollte ich überhaupt Teamentwicklungsmodelle als Agile Coach benutzen? Wie können sie mir dienen, wenn ich Agile Coach oder Führungskraft bin? Wie können sie meinem Team dienen? Und wir stellen dir zwei Modelle vor, welche wir gerne benutzen, um einfach unser Team bestmöglich zu unterstützen, zu einem High-Performance-Team zu werden. Viel Spaß damit.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Schön, dass du wieder zuhörst. Wir sind wieder zurück aus der langen Sommerpause, immer eine Zeit der Rückverbindung für uns, eine Zeit des Energiesammelns und natürlich auch der neuen Inspirationen, die wir so mitbringen. Und wir hatten irgendwie Bock, heute mal über ein Thema zu sprechen. Ja, ich verrate es noch nicht.
Genau. Also wir haben Inspiration gesammelt, aber gefühlt war diese lange Sommerpause doch auch sehr, sehr, sehr disruptiv. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Podcast-Folge erinnern könnt, wie Scrum Master Kraft tanken oder wie agile Coaches Kraft tanken. Ja, das erste Halbjahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht in diesem 2024. Für mich ist es echt, ganz ehrlich, kein einfaches Jahr. Es ist irgendwie kein einfaches Jahr. Es ist vieles in Umbruch in mir, gefühlt in der Welt. Ja, und wir durften uns in der Sommerpause ordentlich die Karten legen. Wir durften ordentlich uns an der eigenen Nase fassen und gucken, wie Scrum Master und Agile Coaches Kraft tanken. Und gefühlt jedes Mal, wenn wir wieder so ein bisschen in die Kraft kamen, kam das Schicksal und hat gesagt, hier, hast du noch mal eine.
Deine
meinst
Baustelle.
Das wirklich ernst.
Baustelle für zwischendurch, ja.
Genau, letzte Baustelle war, dass unser kleiner Sohn vor einer Woche von einem Hund gebissen wurde, leider wirklich auch ins Auge gebissen wurde und wir in Italien im Krankenhaus waren. Und da musste ich doch ein bisschen an unsere IT-Welt denken, weil in Italien im Krankenhaus, also die jüngeren Ärzte konnten Englisch, die älteren Ärzte nicht, die Krankenschwestern alle auch nicht. Und ich bin ja schon ein jahrelanger DeepL-Fan. Ich finde das so phänomenal, was DeepL alles kann.
So ein AI-Übersetzungstool.
Genau.
Aus Deutschland. Wuhu.
Aber großes, riesen Dankeschön an DeepL, weil, also dass es selbst die ganzen medizinischen Begriffe übersetzt hat und übersetzen konnte. Und es war die einzige Möglichkeit in diesem Krankenhaus, wo ich 3 Tage mit unserem Sohn stationär war, nach seiner Operation irgendwie Informationen zu bekommen, mich zu verständigen, Essen zu bekommen, zu gucken, wie das alles läuft. Also ich war so, so dankbar für Scrum Teams, die Technologien wirklich, wirklich möglich machen und uns das Leben erleichtern. Ja, das war das letzte Disruptive, das in unserem Leben passiert ist. Jetzt sind wir zurück.
Aber alles, genau, alles gut gegangen. Also jetzt ist alles wieder okay, aber genau, großer Schock nochmal so zum Ende. Und jetzt sind wir aber wieder inspiriert hier mit dir und freuen uns darüber, dass du zuhörst zu einem Thema, wo es auch um Entwicklung geht. Vielleicht nicht so sehr deine innere Entwicklung, kann auch sein, aber mehr die Entwicklung der anderen, um die wir uns ja als Coaches, als Führungskräfte, je nachdem, was du tätig bist, als Product Owner kümmern. Und da kann man natürlich sehr intuitiv unterwegs sein und sagen, ja, ich nehme das Team so und so wahr und was könnte man da denn machen? Und dann fällt dir vielleicht auch was ein und du machst irgendeine Intervention und es kommt was bei raus. Oder man könnte etwas modellgetriebener unterwegs sein. Und wenn du uns hier schon eine Weile zuhörst, weißt du, wir haben immer mal wieder gerne Modelle, die wir ja auch mit dir teilen. Denn wir finden diesen Blickwinkel ganz hilfreich, wie so eine Sonnenbrille. Ich habe meine leider in Italien liegen lassen. Wie eine Sonnenbrille, die du dir aufsetzt. Und dann kannst du durch diese Brille in die Welt reingucken und dieses Modell bietet dir dann einen spezifischen Blick und der schafft nicht nur Kontaktstelle zur Kommunikation, sondern auch zur Sinngebung und das finden wir immer wieder hilfreich und auch gut für eine eigene Supervision, zum Beispiel des eigenen Cases.
Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, also es gibt viele Diskurse in unserer Firma. Sind Teamentwicklungsmodelle sinnvoll? Sind sie hilfreich? Macht es Sinn, irgend sowas super Komplexes, super Dynamisches wie ein Team in ein Modell reinzupressen? Ist das überhaupt möglich? Weil, also wenn wir jetzt die Definition von Kenevian angucken, also von Dave Snowden, ist ja Komplexität, da wo ich emergente Praktiken habe, kann ich natürlich nicht etwas so runtergebrochenes, was eher in den komplizierten Bereich wie ein Modell verwenden, etc. Also wir haben viele Diskurse.
Und da könnte man wahrscheinlich auch tiefer in die Psychologie reingehen, ne? Mit Reliabilität und Variabilität. Also wie lange sind so diese Konstrukte überhaupt stabil und so weiter? Was ist davon irgendwie wie verprobt? Und da kann man einen Riesenfass aufmachen. Ne?
Nichtsdestotrotz, wir empfinden es als unglaublich hilfreich, ab und zu ein Modell zu nehmen und unser Team dagegen zu sparren. Ob ich das jetzt als Coach alleine mache, so ein bisschen in meinem stillen Kämmerlein, weil ich das Team ja begleite und ich nehme mir mal ein Modell, suche mir eins aus, was für die aktuelle Situation oder für meine aktuelle Fragestellung wirklich hilft und spare mein Problem dagegen, kann hilfreich sein. Oder in einer Supervision, wir sind ja große, große Fans, falls du das hast, falls dir das zur Verfügung steht in deiner Firma oder falls du das für dich in deiner Firma auch etablieren möchtest, von Supervisionszirkeln, wo wir mal so ein Modell nehmen, zur Verfügung stellen, gemeinsam zur Verfügung stellen, gemeinsam drauf gucken und unsere Probleme da dran sparen, unsere Teams da dran sparen. Vielleicht nochmal, wenn wir so an diesem Modell unser Team erklären, was ist denn schon da, was ist nicht da, neue Fragestellungen aufkommen können, neue Anker aufkommen können, neue Blickwinkel aufkommen können, neue Ansatzpunkte aufkommen können, teilweise auch wirklich für Probleme, die wir jetzt schon durchgekaut haben. Und genau das kommt bei uns auch oft vor, dass wir mit einem Team irgendwie das Gefühl haben, boah, aber jede zweite Retro dreht sich darum. Und was soll ich denn jetzt nochmal tun? Also jetzt haben wir es schon 7-mal durchgekaut und die Testabdeckung wird immer noch nicht besser. Und klar geht es um ein sehr technisches Thema wie die Testabdeckung. Aber oft, also ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendjemand hat mal gesagt, es ist nie ein technisches Problem, es ist immer ein Menschenproblem.
Jerry Weinberg war das.
Haha, ich liebe das mit Kai zu podcasten, weil er kennt die Namen zu den Sprichworten, die ich kenne.
Ja. No matter how it looks like, it's always a people problem.
Genau, und da hilft es oft einfach mal in diese Teamentwicklungsmodelle reinzutauchen. Und da bin ich von ganzem Herzen Psychologin. Das sind dann auch unsere Diskurse, die wir in der Firma manchmal haben. Mittlerweile hat Kaya 3 Psychologen gegen sich.
Hohoho. Wieso gegen? Mit?
Oder mit dir. Aber du hast manchmal schon diese Informatikerbrille. Was so überhaupt? Und ist es denn überhaupt statistisch relevant? Und ist da die große Stichprobe dahinter und so? Und ich meine, wir Psychologen, wir müssen ja immer wieder uns behaupten, dass wir wirklich eine exakte Wissenschaft sind. Und das ist natürlich schwierig in diesem komplexen Umfeld von Menschsein.
Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich habe jetzt ja einfach so lange in der Softwareentwicklung Modelle benutzt zur Softwareentwicklung und irgendwelche Entwurfsmuster und Dinge, die sind dann ja ganz konkret und toll für den komplizierten Raum sozusagen nach Dave Snowden geeignet. Und wenn man mit dieser Brille dann auf Teamentwicklungsmodelle drauf guckt, fragt man sich halt schon, ne? Irgendwie, da ist doch jetzt viel mehr Luft drin. Also das ist doch ein lebendiges Etwas, mit dem ich hier arbeite. Und das hat irgendwie immer mal wieder einen anderen Zustand. Und kann ich da wirklich so ein Werkzeug drauf benutzen?
Und das ist auch die größte Kritik an dem Tuckman-Team-Modell, das es so gibt und das in der agilen Community oder, glaube ich, grundsätzlich in der Führungs-Community, dass bekannteste ist, dieses Teamphasenmodell. Du kennst es vielleicht als Teamphasen, du kennst es als Teamuhr, du kennst es vielleicht als Tuckman-Modell, wo es darum geht, also zuerst formt sich ein Team in der Forming-Phase und dann geht das Team in die Storming-Phase und das stürmt ganz schön ordentlich und sie müssen rausfinden, was für Regeln und so weiter haben, sind sie im Diskurs miteinander. Dann geht man in eine Norming-Phase rein, wo sich das Ganze eben Prozesse bildet, Regeln rausbildet, die Teammitglieder fangen an, wirklich miteinander zu arbeiten. Es bilden sich erste Rollen hinaus und erste Arbeitsaufgaben. Und dann gehen wir erst in eine Performing-Phase, wo wir wirklich leistungsabhängig sind. Und dann wurde noch die Adjoining-Phase hinzugefügt, wo das Ganze wieder zerfällt und wir wieder natürlich in eine Forming-Phase reingehen können. Dieses Modell ist in der Psychologie unter großer Kritik, weil wir Psychologen natürlich nicht mögen, Phasen zu postulieren, ohne sagen zu können, was hilft uns denn von Phase 1 zu Phase 2 und wie kann ich messbar machen, dass ich in Phase 1 oder 2 bin und auch, was für Charakteristiken bilden sich in Phase 1, 2, 3, 4 aus und ist es wirklich ein Phasenmodell, das ich durchlaufe? Und da schon mal vorweggenommen, nein, ist es nicht. Also wo kommt...
Ich meine, stell dir mal jetzt mal, also als ganz kleines Team, ja, nimm mal uns beide hier. So, wir haben uns irgendwann kennengelernt. So, dann waren wir irgendwie im Forming, haben uns irgendwie zusammengefunden. Da mussten wir mal gucken, wer hat welche Werte, wie wollen wir das denn irgendwie machen, hier zusammenzuleben. Dann waren wir irgendwie im Storming, dann hat es mal irgendwie gerappelt. Und dann bist du im Norming, da machst du dann halt deine Gewohnheiten zusammen als Paar, baust vielleicht Paarrituale auf und danach bist du irgendwie am Performen und dann, weiß ich nicht, wie du geheiratet, kriegst du Kinder oder so. Und danach machst du nichts mehr in deiner Ehe, weil dann kommt nur noch Adjourning und Scheidung oder was? Nee, also das funktioniert ja auch, also wenn man so ein ganz kleines Tuppel von zwei Menschen nimmt, funktioniert das ja schon nicht als eine Teamentwicklungsbrille irgendwie so richtig, oder?
Und nichtsdestotrotz ist dieses Modell, glaube ich, trotzdem hilfreich, um uns mal so ein bisschen als Coaches zu unterstützen, zu gucken, hey, welche Phasen darf ich denn unterstützen? Auf was darf ich denn achten? Und wo darf ich wie einwirken? Also da kann das Modell durchaus hilfreich sein, auch mal so zur Einordnung, manchmal zur Einordnung des Teams, weil es ein sehr einfaches Modell ist, um sich selber mal die Welt zu erklären und zu sagen, hey, da sind wir gerade drin oder da bin ich persönlich gerade drin und auch die Einschätzung von den anderen zu bekommen, wo sind denn die drin? Wo es auch hilft, das Modell, ist das Verständnis zu generieren, dass jedes Mal, wenn ein neues Teammitglied dazukommt oder weggeht, wir in eine neue Forming-Phase reingehen, weil sich dann das Teamkonstrukt ändert. Dabei darf ich aber wissen, wo das Modell herkommt. Tuckman hat dieses Modell gefunden bei Selbsthilfegruppen in einem klinischen Setting. Das heißt, Selbsthilfegruppen in einem klinischen Setting entwickeln sich nach Tuckman in diesen Phasen. Danach wurde es von der Wirtschaft aufgegriffen und da auch weiter untersucht und man findet diese Phasen auch. Und jetzt kommt wie du das, also gerade wenn man so an der Beziehung festmacht, gefühlt sind wir konstant in so einer Storming-Phase. Die ist mal mehr, mal weniger, aber diese Storming-Phase, die ist eigentlich konstant. Und das ist auch die letzte Forschung zu dem Tuckman-Modell, das besagt, es ist nicht ganz falsch. Die meisten Teams generalisiert global gehen durch diese Phasen durch. Viele Teams fast kommen vielleicht in sowas wie eine Performing-Phase, aber es ist auch da nicht sehr genau definiert, was ist denn Performing überhaupt. Aber was man sieht, ist, sehr performante Teams haben kontinuierliches Storming. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen für sehr viele Teams, weil viele Teams haben ja so dieses, ich glaube, wir haben eingebaut diese Harmonieradar. Wenn alles harmonisch ist, ist alles gut und dann sind wir hochperformant. Aber das ist nicht so. Auch die Forschung von Amy Edmondson zu psychologischer Sicherheit zeigt genau das Gegenteil. Also Teams, die hochperformant sind, reden 80% über Scheiße, die passiert und 20% über gute Sachen. Teams, die nicht so performant sind, reden 80% über geiles Zeug, das passiert und 20% über die Scheiße, die passiert. Das heißt, Performance zeichnet sich meistens daraus aus, dass wir als Team so viel Vertrauen und so viel Anspruch in unserer Arbeit haben. Und das sind wirklich verschiedenste Dinge. Also wir haben Vertrauen ineinander, dieses interpersonelle Vertrauen miteinander, dass wir über die Scheiße reden können. Aber wir haben auch so einen hohen Anspruch an unsere Arbeit. Wir wissen, warum wir die Arbeit tun. Wir haben eine große Zielsetzung, worauf wir hinarbeiten, dass wir über die Scheiße reden, weil es einfach inhärent wichtig ist, dass wir über die Kacke reden, die passiert.
Ja, der gestresste Barista heute Morgen, der hatte irgendwie ein nicht so glückliches Gesicht und ich habe dann gefragt, was ist denn los heute? Und er meinte dann, ja, die zwei, die gestern Abend den Laden zugemacht haben, haben irgendwie nicht so richtig aufgeräumt. Als ich heute Morgen reinkam, da lag unterm Tisch irgendwie Croissant-Krümel, daraus hättest du noch ein neues Ganzes zusammenbauen können in der Größe. Und ja, da ist ja die Frage, ne? Da ist der Anspruch dann da, dass der Laden gut aussieht und dass das vielleicht jeder mitträgt und wann thematisiert man diese Probleme miteinander? Werden die überhaupt thematisiert oder ärgert man sich einfach nur gegenseitig übereinander?
Und das ist ja unser Heimcafé. Also wir sind da ganz, ganz oft gefühlt.
Waren übrigens meine Krümel.
Deine Krümel? Nein, wir waren gestern gar nicht da. Aber gefühlt ist dieses Thema ständig da. Seit sehr, sehr lange da. dieses abends zumachen. Was für einen Anspruch haben wir, wenn wir abends zumachen? Wie soll das abends zugemacht sein? Und ich meine, das ist für ein Café ein hochrelevantes Thema, weil du hast ja Hygienestandards und so weiter und auch Standards, wie du dieses Café führen möchtest. Und der Punkt von einem hochperformanten Team ist, dass sie über diese Standards reden, reflektieren und neue Prozesse etablieren, damit sie ihre Standards einhalten. Wenn wir in der Scrum-Denke sind, haben wir eine Definition of Done, da setzen wir unsere Standards und wenn wir die verletzen, reden wir drüber. Und ich glaube, daran kannst du sehr, sehr gut sehen, ob dein Team in Richtung High Performance läuft oder nicht. Reden die mal über die Standards der Definition of Done? Sparen die die? Gucken die die an? Leben sie wirklich ihre Definition of Done? Und ganz ehrlich, meine Erfahrung, 60-40. Und 60% der Teams machen es nicht. 40% machen es. Und die 40, die es machen, sind schon einen ganz schön weiten Weg miteinander gegangen. Weit heißt nicht unbedingt zeitlich lang, sondern einen sehr intensiven Weg und die wollen den gehen. Und mal so ganz nochmal rausgezoomt, wir sind jetzt schon in ein Modell tief eingestiegen.
Der Herr Tuckman
ist agile Teamentwicklung anders als klassische Teamentwicklung? Ich würde sagen, nein. All diese Modelle, die wir aus der Psychologie kennen, aus der Psychoökonomie kennen, die sind im agilen Raum genauso anwendbar wie in einem klassischen Teamraum.
Ja, aber ich habe bei agiler Arbeit halt zwangsläufig Teamkonstrukte. Das ist vielleicht der Unterschied, weswegen man bei agil immer an Teams denkt, weil man doch meistens für die Probleme ein Team von interdisziplinären Menschen braucht, um dieses Problem überhaupt zu lösen. Aber klar, wenn ich in irgendeinem ganz anderen Kontext, die noch nie was von agil gehört haben, Teamarbeit machen möchte, kann ich auch ein anderes Teamentwicklungsmodell natürlich da benutzen. Da müsste man aber schon mal auch klären, was ist denn überhaupt ein Team, oder?
Genau, aber grundsätzlich, ich glaube, der eine Punkt, den wir vorher diskutiert haben, und ich fand den ganz super spannend, Kai, dass du das gesagt hast, weil, also Kai meinte vorhin so, ich weiß gar nicht, wie viele Modelle ich immer wieder benutze, weil ich mache das sehr, sehr intuitiv. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du benutzt die schon, du benutzt die Parameter, die auf den Modellen sind, ständig und du reflektierst und sparest da ständig. Und ich fand das ganz cool, dass du dann gesagt hast, ja, aber in dem Scrum-Rahmenwerk sind die inhärent vorhanden. Und das ist, glaube ich, also das ist so ein Unterschied. Dadurch, dass wir, wenn wir Scrum machen und da meine ich wirklich Scrum by the book machen, haben wir schon ganz viele Parameter, die in diesen Teamentwicklungsmodellen, und wir kommen noch auf zwei weitere zu sprechen, die in diesen Teamentwicklungsmodellen vorhanden sind, die haben wir da schon drin. Aber ich muss dann halt auch Scrum by the book machen.
Also falls du zuhörst und Scrum by the book machst in deinem Team und das läuft wie die Sau, dann schön, dass du zugehört hast. Wenn nicht, dann...
Du bist hiermit entlassen.
Genau, wenn nicht, dann kannst du sehr gerne weiterhören, denn wir gehen jetzt gleich noch in den Kaninchenbau von zwei weiteren Modellen rein, die nochmal einen anderen Blickwinkel, eine andere Brille sind, die du dir aufziehen kannst, wenn du über Teamentwicklung nachdenkst.
Und der zweite Punkt, der vielleicht anders ist von agiler Teamentwicklung zu klassischer Teamentwicklung, ist die Führungsperspektive da drauf. Also klassische Teamentwicklung ist ja oft eine sehr hierarchisch getriebene Teamentwicklung, Führungskraft, Teamentwicklung.
Führungskraft zugekaufter Berater, Teamentwicklung.
Zum Beispiel.
Manchmal.
Und natürlich, wenn wir Teamentwicklung aus einer agilen Brille raus betreiben, machen wir das ja immer in Hinblick auf das selbstgemanagte Team. Das heißt, wir wollen das Team so weit bringen, dass es sich selbst managt. Und das macht Führungskräften manchmal Angst, weil sie das Gefühl haben, da habe ich ja gar keinen Platz mehr. Natürlich hast du da noch deinen Platz. Da müssen wir aber rausfinden, ist dein Platz dann im Team oder ist dein Platz dann außerhalb des Teams? Da werden uns die zwei Modelle, wo wir drauf zurückkommen, auch noch gerade ein bisschen helfen, einen Ordnungsrahmen zu geben. Aber das ist ein Punkt von Teamentwicklung, der vielleicht anders ist. Ein bisschen eine andere Brille, das ist das eine. Und die zweite andere Brille, die wir haben, wenn wir agil auf Teamentwicklung gucken, ist, dass Rollen und Verantwortlichkeiten laut Scrum Guide ja nicht unterteilt sind. Also ich habe Verantwortlichkeiten, Product Owner, Scrum Master, Development Team. Und wir sind alle accountable für das Produkt. Viel mehr Unterteilung da drin habe ich nicht. Viele Teamentwicklungsmodelle postulieren, dass es da drin dann immer noch eine Unterteilung gibt. Und das ist aber auch meine Erfahrung. nicht im Sinn von, deine Jobbeschreibung ändert sich und irgendjemand schreibt das da rein. Aber meine Erfahrung ist schon auch in einem Scrum-Team, weil, also ganz ehrlich, die Welt ist so komplex, es kann nicht jeder alles können. Das geht gar nicht. Das ist meine Erfahrung, dass da drin schon auch ein Bauchgefühl existiert, wer übernimmt jetzt ungefähr welche Aufgaben. Wir unterstützen einander, wir supporten einander, wir können im Notfall einspringen, aber es bilden sich immer Expertisen raus. Klassischerweise würden wir diese Expertisen wahrscheinlich festhalten, festnageln. Das machen wir, wenn wir es agil angehen, nicht gerne, weil wir dadurch uns natürlich jetzt auch wieder, wenn wir in Lean denken, Bottlenecks etablieren. Also ich will jetzt nicht, dass Kai der Einzige ist in dieser Firma, der Rechnungen stellen kann, weil er immer nur Rechnungen stellen kann. Weil das ist einfach schwierig, wenn Kai dann mal krank ist oder im Urlaub ist, dann kann niemand mehr Rechnungen stellen. Wollen wir nicht tun. Deswegen zementieren wir diese Verantwortlichkeiten und Rollen, wenn wir es jetzt aus einer agilen Brille angucken, nicht ein. Der Softwarearchitekt zementieren wir nicht ein, weil wir das eine gemeinsame geteilte Verantwortung wollen. Aber dass du große Expertise in Softwarearchitektur hast und da als Mentor, Ratgeber zur Verfügung stehst, zur Seite stehst, vielleicht Dinge auch vorarbeitest, wo aufgrund dessen sich alle im Team dann gemeinsam entscheiden können, das ist total legitim und in Ordnung und auch gewünscht.
So, jetzt könnten wir mal in ein anderes Modell reinsurfen, und zwar vom Herrn Hackman. Den haben wir gefühlt in irgendwie jedem unserer Seminare, kommt der mittlerweile vor, weil der ein paar sehr spannende Betrachtungen reingebracht hat. Der hat bis 2013 gelebt und war zuletzt Sozial- und Organisationspsychologe an der Harvard University und ein großer Fan vom Fliegenfischen. Trivia dazu, ich habe während meiner Zivildienstzeit meine Webseite gebaut zum Fliegenfischen für einen Bekannten von mir. Interessantes Thema, also die Schnur ist quasi, also bei normalen Fischen wirfst du ja den Köder, weil der einfach so ein Eigengewicht hat. Bleiben und dann fliegt der und da musst du halt mit dem Schnurgewicht, egal, anderes Thema. Also Fliegenfischen, interessantes Hobby, habe ich vorher noch nicht so gehört, aber der Hackman war da tief drin und aber nicht nur da drin, sondern auch in Teamentwicklung.
Und wo der Hackman sehr in jetzt unsere Philosophie einzahlt, aber grundsätzlich auch in die agile Philosophie einzahlt, Hackman postuliert, dass die Bedingungen, damit ein Team hoch effektiv sein kann, also damit wir ein High-Performing-Team zustande bringen, diese Bedingungen zu kreieren, er sagt, das ist an der Führungsperson. Jetzt ist natürlich die Frage, ist dann die Führungsperson der Scrum Master oder das Management? In meiner Erfahrung müssen das beide sein, die ganz, ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Und das ist die Aufgabe des Scrum Masters und des Managements, nämlich Räume zu kreieren, Konditionen, Umgebungen zu kreieren, wo Teams high performant werden können überhaupt. Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und wieso ist das Hackman-Modell da spannend? Weil es dir einen Ankerpunkt gibt, einen Reflexionspunkt gibt, wo du zum Beispiel, wenn du Scrum Master, Agile Coach bist, mit deinem Management reflektieren kannst. Wenn du Führungskraft bist, super gerne mit dir selber oder mit deinen Führungspeers reflektieren kannst. Wo sind wir schon gut? Wo sind wir nicht so gut? Wo ist mein Team gut? Was braucht mein Team noch? Das ist das eine. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber das zweite, was ich liebe an dem Hackman-Modell, Hackman gibt dir drei Variablen, an denen du Team-Effektivität messen kannst. Und das machen die anderen Modelle nicht. Also wenn du so ein Tuckman-Modell nimmst, das sagt dir einfach, ja, du hast diese fünf Phasen, sagt neuerdings auch, Storming passiert dann irgendwie immer. Aber es gibt die null Messgrößen. Es gibt die null Messgrößen, was ist denn Effektivität? Und Hackman gibt uns da wenigstens einen Ansatzpunkt, nämlich er sagt, definiert, Team Effectiveness ist, wenn das Team den Stakeholdern, serves the stakeholder well, sagt er auf Englisch, was auch immer das auf Deutsch ist.
Stakeholder glücklich machen.
Und das kann ich ja messen. Also wenn ich meine Stakeholder als User definiere, kann ich da irgendwie Satisfaction messen. Etc. Also ich kann Net Promoter Score messen. Ich kann mir da wirklich überlegen, was für Messgrößen setze ich dahinter in Stakeholder glücklich machen. Was heißt das für mich? Was heißt das für unser Team? Was für eine Messgröße habe ich? Wie messe ich es? Und wie messe ich es kontinuierlich?
Und wie komme ich an die richtigen Leute dran? Das kennt jeder, der schon mal versucht hat, im Sprint Review die echten Benutzer drin zu haben. Ne? Andere Geschichte in größeren Unternehmen und größeren Kontexten.
Aber Hackman sagt auch, das hört da nicht auf. Weil wir natürlich die Ebene der Komplexität weiter beachten dürfen. Und ein Team, das hochperformant ist, das wächst in seinen Fähigkeiten kontinuierlich, weil es ja in einem komplexen Raum ist, wo wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Wenn wir nicht wissen, was wir nicht wissen, müssen wir kontinuierlich lernen, weil wir kontinuierlich Dinge hinzubekommen, die wir auch noch lösen dürfen. Und das ist auch ein großer Motivationsfaktor für die meisten Leute. Also wir haben ja sehr ein humanitäres Bild, wenn wir auf Agilität gucken. Wir sagen, jeder Mensch will wachsen. Jeder Mensch ist motiviert, von Grunde auf. Aber es gibt Blockaden und Hindernisse im Leben jedes Menschen, die die Motivation hindern, die sie wegnehmen. Und auch da kann ich gucken, was für eine Messgröße ich dahinter setzen will. Also wie könnte ich messen, dass mein Team an Wissen zugewinnt? Weiten wir unseren Aufgabenbereich auf? Oder was lernen wir als Team dazu? Welche neuen Technologien nehmen wir dazu? Etc. Das kann ich mir überlegen. Wie kann ich das in Nummern ausdrücken?
Und als drittes heißt das dann natürlich auch, dass die Individuen in diesem Team auch lernen. Also nicht nur das Kollektiv des Teams lernt, sondern jeder Einzelne drin entwickelt neue Fähigkeiten. Ich meine, das kann man hier bei uns in der Firma, sind ja auch 7 Leute. Du merkst natürlich, dass Leute was dazulernen. Das ist ja auch völlig natürlich, weil du musst dich ja mit einer dynamischen Wirtschaftslandschaft auseinandersetzen, die auch immer mal wieder neue Dinge verlangt und die man einbringen muss. So, und wenn man da dann mitgeht und das mitlernt oder wenn man dieses alte Wikispeed-Video gesehen hat, ne, wie die da vor, das war schon 10-12 Jahre her, ein Auto-Impairing dann zusammengeschraubt haben. Ne? Da lernst du natürlich dann auch jeden Handgriff irgendwie durchs Pairing. Und diese Strategie führt dazu, dass man neue Fähigkeiten einfach entwickelt und neue Dinge kann.
Also an diesen 3 Parametern könnte dein Team sich messen, sind wir denn überhaupt in Richtung High Performance unterwegs? Und ich finde das schon mal gut, dass es uns einen Hinweis gibt. In seine Kernaussage sagt Hackman, es gibt 3 Faktoren, die wir brauchen, damit wir überhaupt ein High-Performing-Team werden können. Und der erste Faktor ist, wir müssen ein richtiges Team sein. Und wenn ich das an Konferenzen sage, in Vorträgen sage, dann kommt immer so ein aus der Landschaft. Und ganz aber ehrlich, Leute, wie oft sind wir in Situationen unterwegs, wo das Team kein Team ist? Wo das Team sich nicht gegenseitig braucht, wo das Team nicht wirklich zusammenarbeitet. Und da kann ich noch so viel Teamentwicklung machen. Also zuerst mal müssen wir als Team realisieren, dass wir uns gegenseitig brauchen, dass wir uns gegenseitig brauchen wollen, dass wir gemeinsam in eine Richtung laufen wollen. Also ich muss ein richtiges Team sein und Hackman postulierte auch, dass es eine gewisse Teamstabilität braucht, um zu einem richtigen Team zu werden.
Oh ja, das war auch ein Prozess für mich, muss ich sagen. Also so als eher Lone Wolf, der sehr viele Dinge sehr gut kann, alleine zu lernen, dass der Beitrag von Feedback und auch der Beitrag der anderen total wertvoll ist und das Ganze viel stabiler und resilienter macht, war auch eher so ein persönlicher Wachstumsprozess für mich, muss ich sagen, um mich an Real Team als ein Konstrukt zu gewöhnen, was total Sinn macht. Und das ist wirklich auch eine innere Entwicklungsweg, dann zu sehen, okay, innerhalb eines Teams brauche ich mein Gegenüber, um bessere Ergebnisse zu erzeugen, um resilienter Ergebnisse zu erzeugen und um breitere und kreativere Ergebnisse zu erzeugen.
Und dafür brauchen die Teammitglieder oder das Team eine klare und zur Mitarbeit einladende Zielrichtung. Und jetzt ist wieder dieses im Raum. Ja, natürlich haben wir eine Vision und wir haben eine Mission und wir haben ein Produktziel. Und manchmal in 90% der Fälle, wenn wir ins Coaching gehen, drehen wir das Ganze nochmal auf links. Ist das eine, weil es meistens doch nicht so klar ist, doch nicht so zur Mitarbeit einlädt, weil den Leuten nicht klar ist. Also wenn ich eine Vision habe, muss dem Einzelnen aber auch klar sein, das ist mein Beitrag dazu. Dafür braucht es mich. Dafür möchte ich das tun. Dafür stehe ich jeden Morgen auf. Das ist wichtig für die Welt. Das wird oft weggelassen, das ist das eine. Das zweite, aus der Forschung zieht man, und das ist vor allem eine Forschung, die aus der Hotellerie kommt, extrem gute Servicedienstleistungen in Hotels kommen zustande, wenn der Hoteldirektor und das Management durch die Flure läuft und immer wieder die Vision jedem einzelnen Menschen sagt, über den Tag hinweg. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen, gute Führungskräfte sagen die Mission, Vision der Firma, erklären, erläutern die 20 Mal mehr am Tag als schlechte. Das heißt, nicht dieses eine Meeting, wo du erklärst, was die Vision ist als Product Owner oder wo die Führungskräfte sagt, wo die Firma hingehen soll, sondern dich 20 Mal am Tag die einzelne Aufgabe in Kontext setzen. Guck mal, folgende Aufgabe ist unglaublich wichtig zu tun, weil wir haben folgendes OKR, wenn du OKRs verwendest und darauf zahlt das ein und dieses OKR zahlt auf folgendes ein und deswegen ist es wichtig. Alles in Kontext setzen von der Vision, wo man unterwegs ist, von dem Ziel, wo man unterwegs ist und das kontinuierlich.
Ja, wenn man mit Product Ownern zusammenarbeitet, dann ist für die meistens das Gefühl, ich habe das doch jetzt schon dreimal gesagt. Aber die Grundregel ist, wenn es dir selber als Product Owner anfängt, auf den Zeiger zu gehen, dass du die Vision nochmal wiederholen musst, hat es gerade erst angefangen, beim Gegenüber anzukommen. Das ist so ungefähr die Benchmark, die man da setzen kann. Und ich finde, wenn man überzeugt ist von seinem Produkt oder von seiner Vision, dann kann man eigentlich fast nicht an sich halten und erzählt eigentlich auch oft darüber. Und das ist wahrscheinlich das, was dann diesen Vortrieb auch generiert. Wenn man selber davon erfüllt, ist das dann wieder eine andere Frage. Zum Beispiel als Product Owner stehst du zu deinem Produkt. Interessiert es dich überhaupt oder hast du gerade eine verwaltende Rolle übernommen, weil sie dir eine aufgedrückt hat? Wie stehst du innerlich zu deinem Produkt? Andere Coaching-Frage, die da aber auch mit reinzahlt.
Und der dritte Hebel, den wir haben, ist eine Enabling Structure. Das heißt, sind wir überhaupt in einer Struktur, wo wir hochperformant sein können? Und wir sind öfters in Situationen unterwegs, wo einfach die Struktur so gebaut wurde, wie sie gebaut wurde, aus bestem Wissen und Gewissen raus, aber die nicht so funktioniert. Also habe ich alles, was ich brauche? Das fängt an bei Schreibtischen, Monitoren, Maus, leistungsfähigen Computern. Ihr wisst nicht, wie oft ich schon angeregt habe, dass wir Computer bestellen für irgendwelche Menschen, weil die in einem Einzelgespräch gesagt haben, hey, mein Computer, der ist so langsam, da kann ich gar nicht. Aber es ist auch, es ist unser Jira so aufgesetzt, dass es uns unterstützt und nicht wir das Jira unterstützen. Können wir überhaupt eine gute Testqualität gewährleisten, weil unsere Systeme uns unterstützen, etc.? Also, das ist die dritte Komponente, der dritte Schieberegler. Und das kann man mal als Führungskraft, als Agile Coach, aber auch mit dem Team zusammen reflektieren. Also in diesen drei Punkten der Effizienz, wo sind wir denn da? Und in diesen drei Schieberegler, die wir haben, um effizienter zu werden, was sind die nächsten Hindernisse, die auf dem Weg stehen? Da könnte man daraus einen Impediment-Backlog machen, den man abarbeitet nach und nach. Drumherum gibt es noch zwei Komponenten, die Hackman als relevant herausgefunden hat für High-Performing-Team. Also High-Performing-Teams haben oft Zugang durch Coaching durch Experten. Und das ist gerade ein hochrelevantes Thema. Coaching durch Experten heißt auch Schulung und Training. Wir sagen immer, Schulung und Training ist Inspiration und der Rest muss dann in der Arbeit passieren. Ja, aber, und dann sagen viele Leute, ja gut, dann kann ich das Training ja weglassen, dann kann ich ja nur in der Arbeit lernen. Nein, kann ich nicht. Ich brauche die Inspiration und die tiefe Expertise in Schulung und Trainings manchmal doch. Und wenn die Wirtschaft runtergeht, dann sieht man auch immer, dass Firmen anfangen zu sparen an Schulung und Trainings. Das heißt aber auch, wir sparen wieder an Innovation. Das heißt, hochperformante Teams, wenn man in die Wissenschaft guckt, wenn man in die Statistik guckt, wenn man in die Zahlen guckt, haben einen guten Zugang durch Coaching, durch Experten. Die können dieses Coaching anfordern, die haben einfache Wege, das anzufordern, die haben hindernisfreie Wege, Coaching, Schulung und Trainings anzufordern und in Anspruch zu nehmen, wenn sie es brauchen. Meistens auch selbst gemanagte Wege, das zu tun, weil ja sie die Experten sind für ihr eigenes Wissen, das sie haben. Und wenn sie ein Training brauchen, sagt die Firma, dann macht das.
Drumherum braucht es dann noch einen unterstützenden Organisationskontext, also ja, Dinge, die man manchmal von außen zugeliefert haben möchte, müssen dann auch in der entsprechenden Geschwindigkeit kommen. Wenn die Initiative wichtig genug ist im Unternehmen, passiert das ja auch meistens. Aber manchmal haben wir eben auch Initiativen, wo das nicht der Fall ist. Und da hat man als Scrum Master oder Agile Coach zum Beispiel auch oft die Funktion, dass man diesen Support sicherstellen muss von außen, dass man da die Awareness draufsetzen muss, dass man entsprechend eine gute Verbindung hat zu hohen oder höheren Führungskräften, um entsprechend dann diese unterstützenden Organisationskontext zu gestalten, damit Dinge möglich werden. So, das ist eigentlich ein schönes Modell, von Hackman, was nochmal zusammenträgt. Also es braucht eine Expert-Leader-Unterstützung, also Experten-Coaching, was zur Verfügung steht. Es braucht ein echtes Team. Wir brauchen ermöglichende Strukturen da drin, also keine, was weiß ich, Mikromanagement-Prozessvorschriften, diese Dinge, die alle lähmen könnten. Außerdem brauchen wir eine gemeinsame Zielrichtung und dann noch Unterstützung von der Organisation. Und ich glaube, wenn man das mal so reflektiert, merkt man, ja, das klingt ganz gut, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, ne? Dann läuft's eigentlich.
Und wenn wir jetzt Scrum angucken und angucken, wie hilft uns das Scrum-Framework, die meisten Teams, die in Scrum-Framework anfangen zu arbeiten, die spülen all die Dinge, die in diesen 5 Faktoren nicht funktionieren, hoch. Oft in der Retrospektive, in Einzelgesprächen etc. Was kann ich jetzt da als Scrum Master machen? Ich kann mir zum Beispiel so ein Impediment-Backlog eben anlegen und gucken, was sind gerade die größten Hindernisse, woran arbeite ich. Das wäre so eine strukturierte Aufarbeitungsmethode, wie ich das machen kann. Und wenn zum Beispiel vieles im Außen liegt, dann kann ich das dazu nutzen, mit dem Management in Kontakt zu gehen, auch in deren Sprache in Kontakt zu gehen und so sagen, guck mal, hohe Performance im Team ist unser Ziel. Daran würden wir das messen. Wir haben gemerkt, dass wir da und da Baustellen haben. Wie arbeiten wir denn jetzt gemeinsam zusammen? Und das ist viel weniger offensiv, als wenn ich zum Management gehe und sage, ja, das ist aber da so blöd und ihr macht das immer falsch und hier ist übrigens auch falsch und diese Firma ist das noch scheiße. Und dann kommen wir zu diesem Ruf als Agile Coaches, dass wir die ständigen Motzer sind, was ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Meistens motzen wir ja mit sehr viel Herz, weil es uns so wichtig ist, weil es unsere Teams irgendwie gerade hindert. Und so ein Modell kann mir einfach ein guter Türöffner sein und sagen, hey, guck mal, ich habe mich mit Hackman auseinandergesetzt, wir haben das System reflektiert, wir haben mal geguckt, wo sind denn unsere größten Hindernisse. An folgenden Hindernissen werden wir selber arbeiten, weil das ist unsere Verantwortung. Da sind wir noch nicht gut genug, aber folgende Dinge bräuchten wir von euch. Oder hier bräuchten wir Permission. Also hier bräuchten wir, was ist denn eine Permission auf Deutsch?
Erlaubnis.
Erlaubnis. Ha, Denglisch. Genau, folgende Erlaubnis von euch, folgende Dinge zu ändern, weil die hindern uns einfach. Können wir da ins Gespräch gehen? Und dann sind wir weniger motzend unterwegs, sondern viel proaktiver unterwegs, sind in der Sprache unterwegs, die Management versteht, sind zackig unterwegs, sind lösungsfokussiert unterwegs. Und in meiner Erfahrung laufen wir da offene Türen ein und nicht geschlossene. Jetzt noch dieses kleine Zwischending zwischen Performance und den 5 Komponenten, die wir besprochen haben. Hackman sagt, ne, dann braucht es natürlich Team Effort, also ne, wie viel Leistung packt das Team jetzt in dieses Vorhaben rein, um überhaupt zu High Performance zu kommen.
Dann braucht es eine Strategie, wie man da hinkommt. Und das Talent, was da drin ist, darf natürlich auch genutzt werden zur Zielerreichung.
Und, also, ne, wie machen wir das, wenn wir agil unterwegs sind? The compelling direction, also die Zielrichtung, das ist die Vision, die wir haben, das Produktziel. Die Strategie sind die einzelnen Sprintziele, die wir haben, um dahin zu kommen, mal so eine Roadmap herauszuarbeiten. Wir lieben da die von Roman Pichler. Da kann man
Go Product Roadmap, ne?
Genau, zum Beispiel finde ich extrem hilfreich. Also da kann man stöbern, was ich da brauche. Und the use of talents, wie machen wir das? Wir machen ganz oft eine Skill Matrix, weil das einfach sehr viel Klarheit darüber gibt, wer weiß was, was denken wir, müssen wir noch lernen, wie können wir unsere Talente nutzen, wie können wir besser ins Lernen gehen. Also für uns ist eine Skill Matrix da immer sehr, sehr gut, um in diese Richtung zu kommen. Und dann ist das Team eigentlich schon sehr gut aufgestellt, nach und nach in eine hohe Performance zu kommen.
So, jetzt haben wir noch ein weiteres Modell angekündigt, was einem dabei helfen kann, sein Team zu entwickeln. Und über das würden wir dann in der nächsten Folge sprechen wollen, denn das gibt nochmal einen ganz, ganz schönen tieferen Einblick, wie man dieses Real Team eigentlich erreichen kann und in welchen Phasen sich das entwickelt. Insofern, danke schon mal bis hierhin fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du tiefer reinschauen möchtest in diese Modelle mit uns, zum Beispiel in unserer Agile Coach Ausbildung. Da gibt es auch nochmal einen spezifischen Teil in Bezug auf die verschiedenen Teamentwicklungsmodelle. Und wir freuen uns, wenn du da mal reinschaust und mit uns diesen Lernweg entlang gehst. Und in diesem Sinne, bis ganz bald.